aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der ein Weib ansieht, um es zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dir dein rechtes Auge Ärgernis gibt, reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Feuerhölle geworfen werde. Und wenn dir deine rechte Hand Ärgernis gibt, hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib zur Hölle fahrt. Soweit die heiligen Worte. Meine andächtigen Christen, die erste Antithese der Bergpredigt nahm zum fünften Gebot Stellung: Du sollst nicht töten. Die zweite, heute, nimmt zum sechsten Gebot Stellung: Du sollst nicht Ehe brechen. Die Vervollkommnung geschieht auf dieselbe Weise. Das Gebot, das die äußere Tat, nämlich den Ehebruch, verbietet, ist zu wenig. Schon der wollüstige Blick nach einer Frau ist Ehebruch, denn darin offenbart sich die Gesinnung, die die Wollust zur Sünde macht. Unter dem Weib ist wegen der Bezugnahme auf das Alte Testament die Ehefrau oder die Verlobte eines anderen Mannes zu verstehen, nicht eine ledige Frau und noch weniger die eigene Ehefrau. Nur Unzucht mit der Ehefrau eines anderen Mannes galt im Alten Testament als Ehebruch. Die Rabbinen schränkten den Begriff Ehebruch noch mehr ein, und zwar mit der Frau des Nächsten, das heißt eines anderen Juden. Und nur eine fremde Ehe kann der Mann brechen, nicht seine eigene. Bei der Frau aber war es in jedem Fall Ehebruch, wenn sie sich einem anderen Manne hingab, gleich, ob dieser verheiratet war oder nicht. Um den Unterschied zwischen dem Alten Testament und Jesus in seiner ganzen Tragweite zu ermessen, ist ein doppeltes zu wissen wichtig. Die Frau galt im ganzen Orient, also auch im Alten Testament, als Eigentum des Mannes, nicht als ihm ebenbürtige sittliche Persönlichkeit. Sie wurde ja durch eine Art Kauf erworben. Der Ehebruch ist demnach ein Einbruch in das Eigentumsrecht eines anderen. Darin ist die doppelte Ehemoral begründet, die dem Manne mehr Rechte zuerkannte als der Frau. Außerdem betrachtete das Alte Testament den Ehebruch, genau wie den Mord, unter dem Aspekt des Gemeinwohls. Also juristisch. Selbst in der Strafrede des Propheten Nathan gegen Davids Frevel an der Frau des Urias wird das soziale Unrecht des Reichen gegen den Armen mehr getan als der Ehebruch. Dieser wird weit weniger als Unzucht betrachtet, denn als Rechtsverletzung. Und wenn es im neunten Gebot heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, so hat das durchaus nicht den gleichen Sinn wie das Wort Jesu, sondern es ist die alttestamentliche Auffassung, man darf nicht nach fremdem Eigentum begehren. Gelegentlich, so bei Job, findet sich auch im Alten Testament die rein sittliche Betrachtung des Ehebruchs, aber erst Jesus erhebt, was dort gelegentlich ausgesprochen wird, zur allgemein verpflichtenden Norm. Indem er den lüsternen Blick dem Ehebruch gleichstellt, erklärt er die Gesinnung des Menschen als das entscheidende Prinzip der Moral, das eine Handlung gut oder schlecht macht. Die Sünde als solche wiegt bei Jesus schwerer als die Rechtsverletzung oder ein Schaden für das Gemeinwohl. Der Ton liegt bei Jesus nicht auf dem Blick als solchem, sondern auf dem damit verbundenen Begehren. Der Blick ist Äußerung des ehebrecherischen Begehrens. So lesen wir etwa schon ein Wort der Rabbinen: Wer eine Frau mit begehrlicher Absicht ansieht, der gilt wie einer, der mit ihr verkehrt. Oder Rabbi Shimeon: Du sollst nicht Ehe brechen, auch nicht mit dem Auge und dem Herzen. Der Spruch vom Ärgernis ist von Matthäus aus einem anderen Zusammenhang hierher gesetzt worden, um dem Gebot der Selbstzucht, ohne die es unmöglich ist, der Gefahr des Ehebruchs zu entgehen, zu betonen. Das Wort Auge mag dabei äußerer Anlass gewesen sein. Die Hand wird mitgenannt, weil sie an der ursprünglichen Stelle neben dem Auge genannt ist. Die extreme Formulierung ist deswegen gewählt, um den Ernst der Forderung zu unterstreichen. Hören wir noch die Stelle bei Matthäus 15. Kapitel 11. Vers. Nicht was zum Munde eingeht, macht den Menschen unrein, sondern was vom Munde ausgeht, macht den Menschen unrein. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was durch den Mund eingeht, in den Magen kommt und in die Grube ausgeschieden wird? Was aber aus dem Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen, und dies macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Totschlag, Ehebruch, Unzucht, falsches Zeugnis und Lästerung. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Ich will Sie, meine andächtigen Christen, jetzt nicht in Verlegenheit bringen, indem ich Sie fragen würde: Kennen Sie die vier Kardinaltugenden? Ich will sie Ihnen nennen: die Prudentia, die Klugheit, die Justitia, die Gerechtigkeit, die Fortitudo, der Starkmut oder die Tapferkeit, die Temperantia, das Maßhalten oder die Mäßigung. Aber ich bitte Sie, bei diesem Wort Maßhalten nun nicht an die Bonner Regierung und Erhard zu denken, damit keine falschen Assoziationen entstehen. Temperantia, auch Zucht oder Maß oder, wenn wir dieses Wort frei halten wollen, von anderen Begleitgedanken, Disziplin. Die Keuschheit ist als Tugend die wichtigste Form der Temperantia. Jahrhundertelang wurde die Tugend des Maßes und der Zucht, soweit sie Keuschheit ist, mit Enthaltsamkeit gleichgesetzt. Nur die geschlechtliche Enthaltsamkeit galt dann noch als volle, ungetrübte Keuschheit. Diese einengende Denkweise kommt nicht aus christlicher Haltung, sondern aus einer unchristlichen Haltung. Doch darüber näher zu sprechen, würde jetzt zu weit führen. Die Anerkenntnis der vierten Kardinaltugend, Zucht und Maß, insonderheit die Anerkenntnis der Keuschheit, fordert bei dem erschreckenden Durchbruch nach unten in der gegenwärtigen Zivilisation eine klare Erziehung zur Selbstbeherrschung und eine ernste Warnung vor dem Abbau aller Hemmungen. Auch der Verheiratete muss das geschlechtliche Triebbegehren und Lusterleben in geordnete Schranken weisen. Keuschheit ist für alle, Verheiratete und Unverheiratete, notwendig. Aber die richtig verstandene eheliche Keuschheit ist nicht Enthaltsamkeit, sondern sinnvolle Ordnung. Wenn Augustinus, der große afrikanische Kirchenvater, auch den Sexualpessimismus gefördert hat, so hat er doch schon die Keuschheit in der Ordnung personaler Liebe gesehen und damit die Theologie der Gegenwart bestätigt, welche die Keuschheit als das geordnete Verhalten gegenüber den Geschlechtsgütern erkennt und eine auf christlicher Grundhaltung basierende Pflege und Kultur der geschlechtlichen Werte fordert. Zucht und Maß bedeuten also nicht ein Zurückdrängen oder eine Verkürzung, sondern ein positives Verhalten zu den sexuellen Werten. Von hier aus müssen wir ein differenzierteres Verständnis für die verschiedenen Weisen der Keuschheit haben. Sei es, dass es sich handelt um die Ehelosen oder noch nicht Verheirateten, die Verwitweten oder die Verheirateten. Nur so kommen die Eigenwerte der ehelichen Geschlechtlichkeit zur Geltung. Die Verhaltensweise früherer Epochen war zweifelsohne unrichtig. Sie setzte mitunter die eheliche Keuschheit gleich mit Enthaltsamkeit und sah das Ideal in einer möglichst mäßigen und leidenschaftslosen Zuneigung der Eheleute. Die asketischen Bücher jener Epoche spiegeln eben nur die Ideale einer zölibatären Keuschheit wider und nicht der ehelichen. In diesem Zusammenhang sei ein Wort von Friedrich Nietzsche zitiert. Die Christen haben in den vergangenen Jahrhunderten ihre Kinder mit schlechtem Gewissen gezeugt. Die rechte eheliche Keuschheit ist diese: dem geschlechtlichen Begehren von der Liebe her das rechte Maß zu setzen, Triebansprüche nicht blind und egoistisch abzureagieren, sondern sie auf den Partner zu lenken. Nie dürfte der Ehepartner nur gebraucht werden, nicht einmal zur Zeugung von Nachkommen. Auch eine sogenannte naturgemäße Einigung kann Selbstbefriedigung zu zweien sein. Immer braucht es Zucht, damit der eheliche Verkehr nicht aus der Atmosphäre der Gemeinsamkeit herausfalle und triebhaft egoistisch und eilfertig werde. Im anderen Falle bleibt die Ehe nur in der animalischen Freude der Triebbefriedigung stecken. Es braucht nicht immer sittliche Schuld zu sein. Nicht jede Ehe kommt über das Animalische hinaus. Da aber menschliche, eheliche Liebe mehr ist als die physiologische Folge eines physiologischen Geschlechtsaktes, würde eine Ehe, die sich mit dem Physiologischen begnüchte und nicht darüber hinaus auf die Psyche, die Seele des anderen vorzustoßen, sich bemühte, nur eine verkümmerte Ehe sein. Wenn ich in diesem Zusammenhang so ausführlich über die eheliche Keuschheit und die rechte Ordnung des Geschlechtlichen in der Ehe sprach, dann um eines der stärksten Abwehrmittel gegen den Ehebruch aufzuweisen: die rechte Pflege einer humanen Sexualität in der Ehe, und zwar in allen Altersphasen, angefangen von den Flitterwochen bis ins Greisenalter. Die Ausklammerung des leiblich-sexuellen aus der Ehe bei Frauen reiferen Alters in einer durchaus egozentrischen und egoistischen Weise ist vielfach der Grund für den gewünschten oder faktischen Ehebruch des Mannes, und sei es eines Ehebruchs im Herzen, wie Jesus es sagt: wer eine andere Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. Sollten von hier aus gesehen nicht manche außereheliche Verhältnisse eines Mannes, etwa mit der Sekretärin, begreifbar, wenn auch niemals entschuldbar werden? Und müsste sich nicht seine Frau fragen, inwieweit sie ihren Mann mit seiner Sexualität allein lässt und ihn damit ablenkt auf andere Frauen, die bereiter sind zum Sexuellen? Hinzukommen muss eine Immunisierung, eine Absicherung gegen die zum Teil unverschämte Optik des Sexuellen, speziell auch des geradezu mit Inbrunst in Bild und Wort gepflegten Ehebruchs. Hinzukommen muss eine Immunisierung, eine Abwehr gegen eine öffentliche Meinung, die alles, was mit Zucht und Maß und Treue und Menschlichkeit zu tun hat, mit Hohn und Spott übergießt. Hinzu kommen muss eine Immunisierung gegen eine Prostitution, nicht nur auf den Straßen auch dieser Gemeinde, sondern auch gegen ihre verfeinerte Form in den diversen gesellschaftlichen Gepflogenheiten der neuen Gesellschaft. Hinzu kommen muss für den gläubigen Christen, und zu solchen spreche ich ja, das Ernstnehmen des Leibes Christi, den er bei der Eucharistiefeier empfängt und von dem immer ein Abglanz ausgehen müsste auf den eigenen Leib und den Leib des Ehepartners, den er in Liebe umfängt. Ich schließe mit einem Wort des amerikanischen Fernsehbischofs Fulton Sheen: Das rosa Pillenchristentum meidet Disziplin, Opfer, moralische Gesetze, Wahrheit. Wohl aber bringt es das Gefühl zum Glühen und erhebt durch Begeisterung. Denn es opfert den Altar dem Ruhebett und das Kreuz der Klinik. Jesus aber sagt: Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.